Zuletzt wurde oft argumentiert, wäre die Bibliothek nicht schon eine jahrhundertealte Institution, würde die zeitgenössische Verwertungslogik sie gar nicht erst entstehen lassen, aber zumindest das Konzept des öffentlichen Bücherschranks ist erst wenige Jahrzehnte alt und ihre Zahl steigt kontinuierlich. 2016 gab es hierzulande etwa 1500 Stück, heute zählt eine Liste öffentlicher Bücherschränke in Deutschland fast 4200 Einträge. Das Phänomen beginnt 1991 in Graz als Projekt The Open Public Library des Künstlerduos Michael Clegg und Martin Gutman. Die Bibliothek als soziale Plastik unter freiem Himmel. Bereits ein Jahr zuvor fordern sie im Magazin des Grazer Kunstvereins eine Bibliothek ohne Bibliothekare und Überwachung, deren Bücherbestand von den Benutzern selbst durch ein Tauschsystem, dem zur Folge jedes entliehene Buch nach Gutdünken des Benutzers durch ein anderes zu ersetzen ist, bestimmt wäre. Ein Konzept ohne Hierarchien und Auswahlkriterien, ein Angebot zur Partizipation an die Öffentlichkeit. Der Blick in den öffentlichen Bücherschrank erzählt viel über die demografische Zusammensetzung einer Gemeinde, über das, was gelesen, aber nicht behalten oder weiterverkauft wird, über das Buch aus Papier als Gebrauchsobjekt. Wir wollen uns heute mit Bücherschränken beschäftigen, über ihre Bedeutung, ihren Nutzen und unser Verhältnis zu ihnen sprechen, aber natürlich sind wir auch beide losgezogen, haben jeweils ein Buch aus dem Freiluftregal gezogen und es gelesen. Und wir sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik, und ich bin ja richtig gespannt auf diese Mystery-Box-Folge, die wir hier machen. Also wir biedern uns ein bisschen an bei der TikTok, bei der Jugendzielgruppe. Bei Gelesen gibt es auch Mystery-Boxen, für die ihr nicht mal euer Taschengeld oder die Kreditkarte eurer Eltern belasten müsst. Ist das nicht toll?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt so ein bisschen bei der Entsprechung von so FIFA-Packs angekommen oder so, wo man seinen Lieblingsspieler ziehen kann. Aber nein, man hat schon wieder nicht Ronaldo bekommen oder so. Und ich muss auch sagen, bei der Recherche habe ich sofort gemerkt, es gibt bereits einen Podcast, zum Beispiel, der ein ähnliches Konzept hat, und auch die Westart-Lesen-Reporterin Marcella Drumm zieht für den WDR regelmäßig los auf der Suche nach Fundstücken aus Bücherschränken. Also ganz neu ist unser Konzept noch nicht, aber das wusste ich vor der Recherche nicht. Und ich wollte mich einfach zusammen mit dir ein bisschen beschäftigen mit diesem seltsamen Phänomen, denn ich muss sagen, ich besuche schon regelmäßig und mit großem Interesse diese Bücherschränke, aber selten mit so besonders großem Erfolg. Vielleicht so ein bisschen so, wie man ins Antiquariat geht, nur dass man eben nicht das Gefühl hat, ich warte auf den Tag, an dem dieses oder jenes Buch dann für unter 50 Euro zu bekommen ist.
Meine erste Begegnung mit Bücherschränken waren tatsächlich Bücherschränken in, ich sag mal, geschlossenen Orten oder in so halböffentlichen Orten, weil ich das so als Kind total viel erinnere, dass in Hotels oder so anderen, ja, sag ich mal, Tagungsorten, Aufenthaltsorten es Bücherschränke gab. Und ich habe tatsächlich einen Großteil meiner Reklamensammlung aus einem Hotel in Österreich gespeist, wo wir immer zum Skifahren hingereist sind, nämlich die Nockalm auf der Turacher Höhe, wo es noch diese tollen alten dottergelben Reklambücher gab. Und da habe ich mir, glaube ich, als 14-Jähriger mal einen riesen Batzen davon eingepackt. Und sonst beschränkte sich dieser Bücherschrank da im Hotel vor allem auf die Fortsetzung von Vom Winde verweht und halt so Krimis. Und das war sehr lange auch mein Bild von Bücherschränken. Aber wie du auch schon gesagt hast, man kann da die demografische Beschaffenheit einer Zielgruppe eines Ortes festlegen. Ich glaube, Bücherschränke sind ein toller Ort, um an so Trends von vor 10 Jahren nochmal anzukommen.
Ja, oder auch vielleicht also, um vor 50, oder? Also ich habe schon das Gefühl, das ist schon richtig. Man sieht so die Jahresringe des Literaturbetriebs, die Sedimentschichten, die sich so abgesetzt haben. So, was ist nun wirklich vollkommen out? Was hat keinen monetären Wert zumindest mehr?
Genau, und wir denken natürlich auch an einen Tweet von einem der größten Denker und Lyriker unserer Zeit, von Jaden Smith, der einst fragte, jetzt übersetzt, wenn ein bestimmter Buchladen also immer das gleiche Buch vorrätig hat, bedeutet das, dass alles lesen oder dass niemand es liest? Und wenn ich jetzt bestimmte Bücher immer wieder im Bücherschrank finde, und wir haben vorher auch eine kleine Liste gemacht, was wir wohl erwarten werden, bedeutet das, dass es niemand liest oder dass es alle gelesen haben?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat schon auch mit großen Auflagen und eben der Tatsache zu tun, dass diese bestimmten Bücher nicht mehr gelesen werden. Es sind schon vor allen Dingen so ein paar Kategorien von Büchern, die dort aufzufinden sind. Und ein wichtiger ist halt die Bestseller der Vergangenheit. Also wenn ich an sowas denke wie Sakrileg oder den Da Vinci Code oder sowas, das ist für mich so ein Bücherschrank-Klassiker. Bücher, die irgendwann mal so die Welt dominiert haben, die auf der Lippe von jedem eigentlich lagen und jetzt allen vollkommen egal sind. Und wir würden uns nicht mal dafür bücken, die mitzunehmen. Also die sind uns weniger wert als der runtergefallene Penny. Und ich muss sagen, so die Wertkurve, die Fluktuation von Büchern ist schon auch faszinierend, oder? Manche bleiben bis zum letzten Tag ihrer Existenz, bis zum Atomende der Menschheit irgendwie auf exakt demselben Preisniveau und kosten so viel wie beim Start. Manche gehen so auf 50 hoch und manche sind halt irgendwann einfach scheinbar, zumindest nach dem, was der Markt sagt, komplett wertlos. Und ich finde es immer sehr faszinierend zu sehen, welche Bücher man irgendwie bei Medimobs oder so, was ja vielleicht auch so eine Variante, so die eine Stufe darüber ist, welche man so hinterhergeworfen bekommt und welche irgendwie nie im Preis sinken.
Genau, und du hast da, glaube ich, gerade schon was sehr Wichtiges gesagt mit diesen Bestsellern. Aber wir müssen, glaube ich, versuchen, diese Bestseller-Kategorie noch so ein bisschen weiter zu ergründen.
Total.
Im Gespräch, weil es sind ja nicht, also ja, es sind Megaseller vor allem, die wir da finden, aber die haben ja noch irgendetwas sehr, die haben eine sehr kurze Halbwertszeit, das können wir daran dann erfahren, weil es müssen anscheinend Bücher sein, wo man auch keine Lust hat, da wieder zurückzukehren. Denn das Parfüm ist ja zum Beispiel vielleicht auch ein Megaseller, den habe ich jetzt nicht so häufig in Bücherschränken gefunden.
Habe ich aber auch schon gesehen, auf jeden Fall.
Ja. Möchte ich auch nicht ausschließen. Ich habe zum Beispiel auch den Namen der Rose häufiger mal in so Bücherschränken gesehen. Aber es dürfen auf jeden Fall, glaube ich, keine Bücher sein, die man sich so wirklich gerne ins Regal stellt. Also so das Buch musste auf jeden Fall, sage ich mal, seine Prestige-Komponente verloren haben nach einer gewissen Zeit. Und dann sagt man sich eben, ja gut, Sakrileg, das war ja eigentlich nichts. Das packe ich mal in den Schrank.
Ja, es ist irgendwie so ein Antiquariat des Scheiterns. Oder es sind Werte, die verloren gegangen sind. Wir schauen Bücher an, die, wie du schon sagst, keinen Prestige mehr bringen, die auch irgendwie nicht einen Kanon-Charakter haben, aber die vielleicht doch noch irgendjemand lesen könnte. Und ich glaube natürlich, die Existenz dieses Phänomens Bücherschränke hat auch damit zu tun, dass wir gerade in Deutschland natürlich auch, sagen wir, auch stellenweise sehr berechtigte Vorbehalte gegenüber das Wegwerfen von Büchern haben. Also ich glaube, gerade in Deutschland ist dann auch immer die Bücherverbrennung irgendwie mit im Kopf und das Buch hat irgendwie so eine seltsame auratische Dimension, die darin mündet, dass man denkt so, nein, ich darf das Wissen nicht vernichten. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt in tausendfacher Form schon online verfügbar ist oder so, aber das Buch hat auf jeden Fall so eine Art äußere Schutzschicht, die sie stärker bewahrt als andere Objekte in unserem Leben. Also ich glaube sogar bei zum Beispiel DVDs und Blu-rays und so haben wir viel weniger Vorbehalte, die einfach wegzuschmeißen.
Genau, sehr wichtiger Punkt. DVDs und Blu-rays, also der Markt zeigt uns ja, er ist wieder am Wachsen. Also die DVD scheint zurückzukehren bei jungen Menschen, aber natürlich jetzt nicht in den Sphären, wie das Mitte der 2000er war. Aber ja,
so,
du hast schon recht. Menümäßig
auch so ein bisschen, oder? Ich glaube, diese ganzen Boutique-Labels und so sind ja eher das, was jetzt gerade da passiert. Da werden Sammler versorgt.
Ja, ich hörte tatsächlich letztens einen Podcast, wo jemand von der Berliner DVD-Börse berichtete und eben meinte, er fand das total faszinierend, dass zum ersten Mal seit wirklich gefühlt Jahrzehnten junge Menschen, also Menschen unter 30 auf dieser Börse waren und du gemerkt hast, das sind Menschen, die vorher nicht mit Heimvideo in Verbindung traten und jetzt eben durch die Gegend gingen und sich so einen Grundstock an Film aufgebaut haben.
Ja, so die Letterboxd-Generation.
Ich glaube auch, da mag natürlich auch TikTok und Letterboxd wieder mit reinspielen. Ich glaube, es hat jetzt auch wieder Prestige, Sachen im Heimkino zu haben, aber lass uns zum Buch.
Das ist auf jeden Fall nicht die Generation, deren Bücher im Bücherschrank stehen. Ich glaube, die Bücherschränke der Gegenwart haben auch viel mit Haushaltsauflösungen zu tun, haben auch viel zu tun mit einer älteren Generation, die irgendwann dann vielleicht nicht mehr ihre alte Wohnung behält, sondern so langsam Richtung Altersheim oder Letztwohnsitz halt irgendwie zieht. Und ich glaube, wenn wir Unterhaltungsromane meinen, dann schon tendenziell auch vielleicht so 60er bis 90er, bisschen 2000er. Auf jeden Fall ist da immer so eine Latenz. Die Bücherschränke zeigen uns eine Variante der Vergangenheit, eine populäre Vergangenheit, die aber in ihrer Popularität nicht mehr bis in die Gegenwart reicht. Das scheint mir wichtig auf jeden Fall, dass das in meinem Fall, zumindest hier in Heidelberg und der Umgebung, die Bücher alter Menschen tendenziell sind. Und du wirst da zum Beispiel jetzt diese großen Blockbuster der Gegenwart natürlich nicht finden. Da ist kein Alchemist, da ist kein irgendwie Fourth Wing oder sowas drin. Auf Englisch sowieso schon mal gar nicht. Man findet da auch von englischen oder amerikanischen oder auf jeden Fall internationalen Autoren in der Regel halt die deutsche Fassung.
Ich glaube, es zeigt uns, der Bücherschrank zeigt uns aber auch ein Fenster in eine auch schon vergangene Welt, nämlich eine Welt, in der man gelesen hat. Also so in der es auch einen Markt gab, sage ich mal, für Leute, die, also wir müssen in Deutschland ja immer zwangsweise so mit E- und U-Kultur kommen. Und das kann man im Bücherschrank sicherlich auch sehen. Ich denke, das, was dort landet, ist, wie wir auch schon gesagt haben, vor allem Unterhaltungsliteratur. Es zeigt uns, glaube ich, aber auch ein Fenster in eine Zeit, in der diese Unterhaltungsliteratur tatsächlich ein fester Bankable Point im Verlagswesen war. Also wo du eben wusstest, wenn Tommy Jaud seinen neuen Roman Millionär oder Resturlaub rausbringt, dann kaufen das Millionen Menschen, weil man möchte schon lesen, aber man hat jetzt keine Lust, den Klassiker zu lesen oder den Welbeck zu lesen oder sowas. Und es ist natürlich auch schön, mal die Preise anzugucken von diesen Büchern und sich an eine andere, an eine einfachere Zeit zu erinnern. Denn ich habe mir hier tatsächlich einen Unterhaltungsroman auch rausgesucht für diese Besprechung. Auch aus einem Verlag, der schon Gebrauchsliteratur schreit, nämlich dem Goldmann Verlag. Und dieses Taschenbuch kostete damals 2004 8,95 €.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Heute würdest du wahrscheinlich schon eher so 12 bis 14 beraffen, aber gut,
genau,
ich glaube
12,99 € ist der Standard-Taschenbuchpreis heutzutage, habe ich das Gefühl. Zumindest für die deutschen Taschen,
ja,
die der Buchpreisbindung unterliegen.
Ich glaube, es ist ja auch auf den Umfang und die Frage, ob Illustrationen enthalten sind, irgendwie nochmal bezogen. Aber ja, das auf jeden Fall. Man sieht natürlich Verschiebungen in der Preislage. Und ich würde sagen, es gibt aber auf jeden Fall auch ein Beispiel oder sogar einen wichtigen Teil von Bücherschränken, der von einer jüngeren Generation kommt. Denn für mich ganz wichtig bei der Recherche und beim Betrachten von der Auslage da war, Schullektüre, ganz wichtiger Punkt, oder? Also die Leute können gar nicht darauf warten, Agnes von Peter Stramm irgendwie, so wie man vielleicht irgendwie so einen Basketball in den Korb slam-dunkt, halt irgendwie in den Bücherschrank zu pfeffern oder die Mutter loszuschicken, um das irgendwie loszuwerden. Und das ist wirklich so, diese Menschen, die da draußen vielleicht auch nicht so furchtbar oft Kontakt in ihrem Leben mit Büchern haben, da habe ich manchmal das Gefühl, die können wirklich nicht auf den Moment warten, wo die endliche Bücherschrank verschwinden dürfen.
Ich glaube, da gibt es so genau zwei Arten von Jugendzimmern. Ich kannte auch welche, in denen man so die Schullektüre noch dagelassen hat. Also das war dann aber eben auch alles. Also wenn man dann ausgezogen ist. Ich habe eine Zeit lang eben häufig mal bei einem Freund übernachtet und dessen große Schwester war eben schon ausgezogen. Und da hast du eben gesehen, das Einzige, was sie dagelassen hat, war die Schullektüre. So, also die ungeliebten Bücher,
ja,
die dann wahrscheinlich auch ein paar Jahre später den Weg alles Irdischen gegangen sind. Ja, so Schullektüre habe ich in meinem Bücherschrank gar nicht so viel gefunden. Ich glaube, und das ist jetzt auch sehr martialisch, ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht vielleicht sogar in unserer Schullektüre-Folge schon mal erzählt habe. So die coolen Jungs, in Anführungszeichen, an der Schule haben diese Reklambücher einfach zerstört am Ende des Schuljahres. Mhm. Also es war sehr beliebt, irgendwie das Reklamheft anzuzünden, es voll zu malen, es in den Mülleimer zu schmeißen. Genau das gleiche mit den Lateinbüchern. Also,
du warst auch auf der Ray Bradbury Gesamtschule, oder?
Genau, ich wollte sagen, so, ich war auch, genau, wir wurden dann alle zu Feuerwehrmännern ausgebildet. Ja, da macht jetzt einiges Sinn, Lukas, wo du das gerade erzählst. Warte, ich muss meine Schulzeit nochmal überdenken.
Ja. Auf jeden Fall in Shredder 101 warst du definitiv der Beste. Na, ich erlebe hier schon sehr viel Schullektüre auf jeden Fall und habe immer das Gefühl, das ist so ein Grundkontingent. Du kannst so auch, weißt du, man verliert ja doch irgendwann, zumindest wenn man keine Kinder hat wie ich, das Gefühl für die Ferienzeit, aber ich habe so meinen persönlichen, die Feststellung, okay, jetzt sind Sommerferien oder so, weil die neuen Schulbücher, die neue Schullektüre ist da, die Leute haben ihren Kram entsorgt. Aber das schien mir auf jeden Fall auch wichtig, genau wie, ich weiß nicht, ob du es auch beobachtet hast bei den Bücherschränken, bei denen du recherchiert hast, es gibt immer so ein substanzielles Kontingent von so völlig veralteten Ratgeberbüchern. Irgendwie.
Ja.
So, hier,
ja,
lernt
Steuer
Microsoft
2010,
Word.
Genau.
So, wer braucht das? Wer braucht jetzt den Windows XP Ratgeber oder sowas, da bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ihr dürft gern einen kleinen Teil dieses auragetriebenen Blicks auf das Buch verlieren, ihr dürft den fucking Steuern 2010 Ratgeber auch gerne in den Müll packen. Sowas gehört nicht in den öffentlichen Bücherschrank. Weißt du, wir können ja auch die Möglichkeit nutzen und ein bisschen so öffentliche Bücherschrank-Etikette halt irgendwie aufbringen. So, bestimmte Sachen gehören da nicht daran. Ich finde auch, Propaganda gehört da nicht zu. Das ist jetzt irgendwie eine blöde Aussage und wahrscheinlich gäbe es auch Sachen, wo ich eine Ausnahme machen würde, aber so diese ganze christliche Erbauungsliteratur, die hier ab und zu auftaucht, weißt du, so Ratgeber von den entsprechenden, sagen wir, gen Himmel gerichteten Institutionen, da ärgere ich mich auch immer ein bisschen drüber. Das ist doch jetzt nichts, was die Leute mitnehmen. So werdet ihr niemanden erreichen. Weißt du, jeder darf auf seine Weise die Hegemonie anstreben, aber das scheint mir auch wenig zielführend. Ich glaube, ihr könnt eure Zeit sinnvoller nutzen, als irgendwelche komischen Flyer für die Zeugen Jehovas in Bücherschränke zu stopfen.
Aber ich sag mal, wir halten schon mal fest, ich mochte den Gedanken der Aura, den du gerade nochmal angesprochen hast, auch um uns bei der jüngeren Zielgruppe nochmal einzuschleimen, ne? Zwinker, zwonker. Ich glaube schon, wir haben es hier mit Büchern.
Die jüngere Zielgruppe, die immer Walter Benjamin liest und so, gell?
Genau, ich glaube, wir haben es ja hier schon irgendwie mit Büchern zu tun, die diesen Auraverlust hinter sich haben. Und wir können ja vielleicht auch, wenn sich das eignet, anhand unserer Bücher mal so versuchen zu ergründen, wie dieser Auraverlust entstand. Ich glaube wirklich, weil wir es hier wirklich mit dieser Art von Gebrauchsliteratur zu tun haben, die es nicht mehr wirklich gibt. Ich meine, es ist sicherlich spannend, wenn wir in 10 Jahren wieder in die Bücherschränke gucken und dann da eben Fourth Wing finden und Haunting Adeline und all sowas. Obwohl natürlich die Frage ist, ob diese Bücher einen Auraverlust erleben werden, denn die gibt es ja auch in diesen schmucken Sondereditionen. Also diese Bücher sind ja dann wirklich auch Teil deiner Rauminstallation und Teil deines Raumkonzeptes.
Ich wollte auch sagen, das ist auch wichtig, das ist nämlich hier alles, sagen wir, Literatur, die nicht als Dekoration funktioniert, die auch wenig, sagen wir, halt so ästhetischen Mehrwert mitbringt, sondern ich sehe immer, vielleicht auch, weil mein Buch aus diesem Kontext stammt, so diese weißen Diogenes-Bücher, die ja dann wirklich so eine Uniformität haben
Ich hab so eine Ahnung, was du dir ausgesucht hast.
das dachte ich mir schon fast, dass du früher oder später drauf kommst, aber es gibt ja viele von so alten Taschenbuchreihen, die wirklich sehr stark auf Uniformität eben hin designt sind und wo es auch darum geht, dass, glaube ich, so eine Einheitlichkeit im Schrank entsteht und die Austauschbarkeit, den Tauschwert dieser Bücher auch nochmal stärker betont, oder? Ich glaube schon, dass diese Kommodität, die Warenwerdung dieser Romane irgendwie sehr stark auch im Design enthalten sind und wir schon tendenziell heute stärker zum Buch als Singularität uns entwickelt haben, so im Verlagsdesign.
Naja, und einfach nochmal so Einrichtungskonzepte und Wohnkonzepte haben sich eben auch nochmal geändert. Also ich denke mal, erst haben die Leute eben ihre DVD-Schränke aufgelöst, so um das Jahr 2014 rum, als dann Netflix eben auch bundesdeutsch aufschlug. Also ich erinnere mich auch zumindest, dass wir den Dachboden zu dem Zeitpunkt auch leergeräumt haben und die VHS-Kassetten wirklich mal entsorgt haben und auch die DVD-Sammlung vom Ausgestelltwerden in so Schuhkartons wanderte. Und jetzt zwar immer noch im Regal stehen, aber eben in diesen Kartons, damit sie weniger Platz wegnehmen. Und dann, glaube ich, sind auch so die bundesdeutschen Buchsammlungen, die ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch dazugehörten. Also du kaufst ja bei Ikea und bei Möbeljenichen, du kaufst die Bücherschrankwand mit dem Fernseher drin. Und in den 70ern, 80ern hast du dir da eben dein Bertelsmann-Lexikon reingestellt. Das war natürlich wichtig, als auch als so eine Art Plastik, als so eine Art Prestige-Symbol. Und dann hast du eben die Bücher gekauft, die man dann so lesen musste, wie halt ein Parfüm oder ein Name der Rose und Co. Und das ist dann natürlich weggefallen ab irgendeinem Punkt. Und dann ist man so zu diesem, ist natürlich alles sehr, sehr vereinfacht, was ich hier gerade sage.
Also vielleicht wenn wir es so runterbrechen auf ein Pommeau, ist vielleicht der Bücherschrank das Mausoleum des Bildungsbürgertums?
Ja, ich weiß aber nicht mal, ob es wirklich ein Bildungsbürgertum ist. Ich glaube, es ist wirklich so das Mausoleum eines
oder vielleicht des aspirationalen Bildungsbürgertums. Man wollte irgendwie teilhaben.
Ich möchte dir vorsichtig zustimmen, auch wenn es ein bisschen gemein ist, so, ne? Aber
aber es gibt doch immer Literatur, die damit zu tun hat, die davon zu erzählt. Wir nehmen an dem einen, ich meine, es gibt Kunst in jeder Form, alles, was man so vielleicht im weitesten Sinne so Middlebrow irgendwie oder, weißt du, es gibt da ja auch ein paar praktische Moritz-Basler-Begriffe, wenn man die nochmal reinwerfen möchte oder sowas, aber das ist ja...
Moin Moritz, habe ich gerade gesagt, falls du zuhörst. Das könnte schneide ich raus, das war gar nicht lustig. Ich dachte irgendwie, das
Nein, alles gut, es hat mich nur kurz ja. rausgebracht. Aber ich glaube schon, dass es immer auch, weißt du, es gibt ja in so diesen verschiedenen so Sozialanalysen auch immer den Versuch, Teilhabe durch Konsum zum Beispiel Sozialgruppen zuzuschreiben. Und ich glaube, das war auch bei Literatur oft so. Also so ein Kleinbürgertum, das aber irgendwie doch von sich selbst als gebildet denken wollte, das hat schon auch eine bestimmte Art von Buchkonsum. Weißt du, ich sprach mit meinen Eltern irgendwann über das Thema und sie meinten so, ach ja gut, mein Vater dann, hat früher immer Reader's Digest gelesen. Und ich meine, das ist ja ein Phänomen, das so ein bisschen aufgegangen ist in so Startup-Ideen wie Blinkist oder sowas oder was man dem, was man bei Schnelllesekursen irgendwie so vermittelt bekommt oder sowas oder die Leute, die früher eifrig Wikipedia gelesen haben. Oder ich meine, heute wird das alles halt in KI aufgehen. Leute lassen sich halt irgendwelche Bücher zusammenfassen und glauben, sie haben irgendwas über dieses Buch gelernt, dadurch, dass ihnen der Plot so nochmal runtergeschrieben wird. Aber ich glaube, damit hat viel von der Literatur, die ich hier in dieser Art existiert und jetzt den Bücherschrank gelegen hat, auch zu tun. Die bauen zusammen so eine Treppe zur Mittelschicht, zur oberen Mittelschicht und zu anderen Bildungskreisen.
Das unterschreibe ich komplett. Der Bücherschrank ist das Mausoleum der Mittelschicht. Da können wir uns gern drauf einigen. Und ich glaube einfach aber auch, er zeigt uns so wirklich den Zeitpunkt, wo man aufgehört hat, abends im Bett zu lesen und stattdessen das Handy in die Hand genommen hat und Candy Crush gespielt hat.
Ja, und ich glaube, diese Frage, ist der Bücherschrank nicht ein Symptom einer transformierten Öffentlichkeit, den würde ich sogar nochmal stark machen, weil ein wichtiger Körper, ein wichtiges Medium für den Bücherschrank in seiner heutigen Form waren ja lange ehemalige Telefonzellen. Und ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass eine neue Form von Öffentlichkeit entsteht, dadurch, dass eben das Smartphone oder ursprünglich das Handy halt irgendwie seinen Siegeszug antritt. Und dadurch, dass die Telefonzelle obsolet wird, ist dann halt auch das zum Teil entstanden. Also es gibt auf jeden Fall auch eine Menge Bücher und DVDs oder so, die ich aus Telefonzellen gezogen habe in irgendwelchen Städten. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Verlust von öffentlichem Raum, weil vorher musstest du draußen rumlaufen und dann war da eine Telefonzelle, mit der du notfalls irgendwie Leute erreicht hast und jetzt ist das alles natürlich im Handy gebündelt irgendwie. Also ich glaube, das ist schon auch eine Art von öffentlicher Transformation, die damit zusammenhängt.
Wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir so, sag ich mal, über Buchphänomene der Gegenwart und der Vergangenheit reden, dann möchte ich gerne mal mit dir über so Lizenzausgaben reden, also über diese Bücherabos, die es vor allem so in den 70ern, 80ern gab.
Und du meinst vielleicht auch später dann so den Bertelsmann-Club?
Genau
und sowas?
Das, genau
so Leute,
das.
So, stimmt, weil das ist ja auch wirklich so, ich stelle mir eine bestimmte Form von Teilhabe zusammen. Klar, Bücherclubs sind ja eigentlich immer ähnlich angelegt, aber das hatte schon auch mit einer bestimmten Form von Konsumkanon zu tun auf jeden Fall. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Als wir vor 3 Jahren die Wohnung meines Opas oder das Haus meines Opas ausgeräumt haben, da stand nämlich auch vor allem so Bertelsmann-Lizenzausgaben eben im Regal. Und da, glaube ich, da könnte man sich wirklich nochmal mit beschäftigen, so wie da tatsächlich aber irgendwie auch noch ein Land literarisch erzogen wurde oder wie da eben noch festgelegt wurde, das muss man mal gelesen haben. Denn das sind gute Bücher, die ich da aus dem Regal gezogen habe. Es sind die Buddenbrooks, das ist ein Norman Mailer mit den Nackten und den Toten, das ist ein Catch-22. Hat man dann ja später auch versucht, in der Videothek, glaube ich, nochmal so umzusetzen. Da gab es dann ja auch irgendwie so dieses Abo-Modell irgendwie, wo man dann Blade ungeschnitten bekommen konnte oder From Dusk Till Dawn.
Ja gut, ich meine, bei DVDs gab es natürlich, das war für mich irgendwie doch sehr auch prägend, so Zeitschriften-Boni. Also das heißt, bei Zeitschriften war dann irgendwie eine DVD beigelegt.
Der Audio-Video-Fotobild, ja.
Zum Beispiel, genau, oder die SFT oder so Sachen, die man natürlich nur wegen dieser Dreingabe gekauft hat. Aber ich glaube, diese Bertelsmann-Welt ist jetzt schon auch recht endgültig untergegangen, oder? Also für mich ist auch jemand, der immer für so das Vergehen von Trends und von Phänomenen steht, jemand wie Johannes Mario Simmel, mein Mega-Bestseller-Autor in Deutschland.
Ja.
Also mit Titeln wie Und Jimmy ging zum Regenbogen, Liebe ist nur ein Wort, es muss nicht immer Kaviar sein. Alles Bücher, die so in den 60ern, 70ern entstanden sind, aber die findet man nicht mal mehr in Bücherschränken, zumindest meiner Recherche nach.
Es kann natürlich sein. 10 Jahre zu spät, glaube ich, dafür.
Ich glaube, vor 10 Jahren hätte man die da noch gefunden. Und da sieht man eben auch die Sedimente brechen irgendwann ab. Also auch die Bücherschränke werden dann gelegentlich geräumt und jemand erbarmt sich und schmeißt halt irgendwie den Windows 95 Ratgeber dann doch endlich mal weg. Und ich glaube auch so diese Generation Simmel, so 60er, 70er, war vieles, was in den 80ern waren, das ist wirklich noch weiter nach unten gerutscht. Das ist auf jeden Fall, ja, das kriegst du vielleicht noch, wenn du Glück hast, irgendwie so über Medimobs oder irgendwelche Online-Antiquariate, aber ein großer Teil davon ist verschwunden auf jeden Fall.
Was ich jetzt, denn ich dachte mir so, wenn ich schon zum Bücherschrank gehe, dann gehe ich zum bücherschrankigsten Bücherschrank, den man finden kann, nämlich zu dem im Bürgerhaus Barmbek. Denn da wusste ich, da geht eine bestimmte Zielgruppe hin. Das ist aber auch, also es ist ein viel, viel frequentierter Ort. Und ich habe da eben früher auch mal gearbeitet. Deswegen ist mir dieser Bücherschrank sehr, sehr vertraut. Und ich habe da durchaus auch mal Schätze rausgezogen. Aber ich wollte eben dahin gehen. Und wir haben ja uns vorher schon so ein bisschen ausgetauscht, was werden wir wohl darin finden. Und ich war der Meinung, es werden vor allem Krimis sein. Es werden Thriller sein. Also es werden diese Jussi Adler-Olsen-Sachen sein. Ja, das passt ja wieder auch mal, sag ich mal, unsere 10, 15 Jahre-Regelung. Die Schweden-Krimis verschwinden jetzt eben aus dem Haushalt. Also die Sachen, die man damals gelesen hat, die werden jetzt aussortiert, die landen jetzt in den Bücherschränken. Denn ich habe 2 Ausgaben von Verblendungen gefunden. Ich habe Jussi Adler-Olsen gefunden. Ich habe hier dieses Krähenmädchen gefunden, was auch so ein Nachzügler der Stieg Larsson-Sachen war. Ich habe Twilight gefunden, sogar auf Englisch. Und ein Roman, an den wir gar nicht gedacht hatten, als wir so unsere kleine Tippliste gemacht haben. Und ich hätte mich vorfallen können, ich habe noch so Sachen
wie die Päpstin ins Spiel gebracht von Donna Wilford Cross. Oder ich dachte irgendwie an den Nachzug nach Lissabon von Pascal Mercier, was für mich auch für so eine Art von oder für eine Tendenz in der Bücherschrankliteratur irgendwie steht. Gibt es, meinst du, es gibt Leute, die jetzt noch Bücherschrankliteratur schreiben im Sinn von Sachen, bei denen man sicher sein kann, sie landen dort demnächst? Ja, auf jeden Fall, oder? Das wird uns noch lange erhalten bleiben, glaube ich.
Ich glaube auch, weil wir können daran halt wieder Trends erforschen. Also was zu deiner Päpstin passt, ist natürlich der Medikus. Und dass wir total, da nicht drauf gekommen sind, da dachte ich mir, das gehört direkt neben Sakrileg von Dan Brown. So war wahrscheinlich auch
ein paar Alchemisten habe ich auch gefunden, auf jeden Fall. Ja.
Paulo Coelho, ein sehr beliebter Autor für Bücherschränke.
Ja.
Was auch immer das über ihn aussagen mag.
Ich habe auch Carlos Ruiz Zafón öfter gefunden. Und das war auch so jemand, der ja eigentlich noch recht lange irgendwie präsent war. Ich weiß auf jeden Fall noch einen WG-Mitbewohner, der mir mal irgendwie 2 seiner Bücher in die Hand gedrückt hat. Und den habe ich auch mehrfach gefunden, auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich auch so Ärztinnen-Romane gefunden. Und habe kurz überlegt, ob ich das mitnehmen soll, aber ich habe dann einfach ein Buch gefunden, was mich noch mehr angelacht hat, weil es, glaube ich, so meine Definition des Bücherschrankromanes noch mehr erfüllt hat. Ein Dan Brown habe ich leider nicht gefunden bei mir, aber du ja tatsächlich.
Ja, es gab mehrere. Aber wenn ich gerade noch mal so gucke, ich habe mir die Fotos hier gerade noch mal aufgerufen. Ich sehe hier auch Günter Grass mit dem Butch stehen, auf jeden Fall. Ich sehe hier vielleicht aktueller Deborah Feldman mit Überbitten. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber ja, hier ist auf jeden Fall Sakrileg. Und direkt daneben, was wie so eine Schwundstufe aussieht irgendwie von dem Dan Brown, ist Wolfgang Johannes Beck mit Am Vorabend der Finsternis. Also ich finde, es gibt auch so eine Art von Thriller-Kultur, die eben in solchen Sachen auftaucht, die ich ganz faszinierend finde.
Das Jesus-Video hier, dieser Andreas Eschenbach-Dinger, findet man auch gerne in solchen Schrecken. Also wirklich so, One-Off-Literatur, Bücher, die du halt einmal am Strand liest, aber dann natürlich auch nie wieder Interesse hast, zum Augensammler oder zur Therapie oder sowas zurückzukommen. Also viele Fitzek-Romane, die ich gelesen habe, hatte ich aus Bücherschränken.
Ja, es gibt ja auch da so diese Idee von, weißt du, in Hotels hat man natürlich, Leute sind abgereist und lassen die Sachen da, damit sie nicht in den Koffer kommen. Ich fand auf jeden Fall spannend, es gibt noch so eine bestimmte Art von Ratgeberliteratur. Ich will jetzt mal stellvertreten, weil ich sie auf dem Bild sehe. A und B, Peace. Warum Männer nicht zuhören. Es gibt ganz viel so Männer- und Frauenliteratur, die an diesen Dingern auftaucht. Auch das so irgendwie die Prinzessin oder sowas. Ich bin auf jeden Fall immer sehr erstaunt, dass so eine Art von Sachen bleiben auch nicht erhalten, sondern man will da die Informationen draus haben, man will wissen, warum jetzt Männer nicht zuhören und dann reicht das auch. Und es sind nicht diese Trendtitel, also es sind jetzt nicht die 48 Gesetze der Macht oder sowas, sondern es sind halt so Lebens- und Alltagshilfen, die irgendwann dann verschwinden, weil man sie nicht mehr braucht, weil vielleicht ist der Mann, der nicht zugehört, dann irgendwann gegangen oder man ist selber gegangen, weil man gemerkt hat, der hört nicht zu.
Oh, aber gerade dieses, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, das war ja wirklich auch ein, das war ja auch ein Bestseller, das war ja wirklich auch ein Trendroman, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Weil das war lustigerweise, ich habe im Freundeskreis ein bisschen rumgefragt, als ich von unserem Experiment erzählt habe und habe auch so ein bisschen Tipps eingesammelt. Und die gute Maria, die ja hier auch schon mehrfach zu Gast war, hat natürlich Simmel gesagt. Mit 3 Ausrufezeichen in Caps Lock.
Ja. Aber hast du Simmel gefunden? Ich nämlich, wie gesagt, nicht.
Ich habe Simmel nicht gefunden. Ich war fast ein bisschen enttäuscht. Weil ich hätte den Simmel mitgenommen. Das möchte ich hier mal ganz offen sagen. Wenn ich da Bitte lass die Blumen leben oder und Johnny ging zum Regenbogen gefunden hätte, natürlich hätte ich das mitgenommen und hier vorgestellt. Aber dieser, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, den habe ich auch 2 gehört, dass Leute meinten, das muss da doch drinstehen. Ja. Leider auch nicht gefunden.
Ja, ich hätte ja, also irgendwann müssen wir auch ein Simmelbuch besprechen und uns irgendwie an Doch mit den Clowns kamen die Tränen setzen oder sowas. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt durchgucke, viel so Ratgeberbücher auf jeden Fall, auch kuriose Titel irgendwie, die 9 Männer Afrikas oder sowas, wo ich auch so bin, okay, was ist das jetzt genau? Woran wir nicht gedacht haben, das Schicksal ist ein mieser Verräter, habe ich auf jeden Fall mehrfach entdeckt. Und ja, auch viel so Titel, wo man denkt, so was könnte denn jetzt dahinter stehen? Ich sehe hier zum Beispiel auch Kerstin Eckmann, Geschehnisse am Wasser, keine Ahnung, was das ist. Oh, Momo von Michael Ende. Ja, okay, das ist vielleicht irgendwann, hat man die Kinder nicht mehr. Und wo ich auch dachte, so Verschenkliteratur ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Oder weißt du, so Sachen, die vorne in Buchhandlungen lesen. Ich sehe hier zum Beispiel gerade Vincent Ebert, Denken Sie selbst. Das ist ja kein Buch, das sich irgendjemand in der Geschichte der Menschheit selbst gekauft hat, sondern das bringt man, weil man gar keinen Einfall hat, doch jemandem mit, dieses Vincent Ebert Buch.
Genau, oder sowas wie Die Welt in überwiegend lustigen Grafiken oder so diese Krieg- und Freitag-Bücher. Ja, ich weiß genau, was du meinst. So Ralf-Rute-Sachen, obwohl Rute vielleicht noch ein bisschen zu hochwertig dann dafür. Aber so Compilation-Bücher, so wie du es gerade genannt hast, Geschenkbücher, natürlich auch sehr wichtig. Auch viel gefunden von mir, so die Gratis-Bücher vom Welttag des Buches. Ich schenke dir eine Geschichte.
Ah.
Erinnerst du dich daran?
Ja, das auf jeden Fall. So die deutsche Entsprechung vom Comic Book Day war ja schon immer eigentlich das. Und klar, so das, was früher so Reader's Digest war oder so, sind wahrscheinlich dann auch so diese. Ich glaube, bei uns an der Schule gab es mal eine ganze Weile regelmäßig so ausgeteilt Gratis-Bibeln und an diesen Tagen waren dann die ganzen Schulgebäude, vielleicht ist da dann auch die Ehrfurcht vor dem Objektbuch doch sehr gering, wenn das so ein kleines Heftlein ist, lagen überall da, wo man mit dem Schulbus ankam, so Bibelseiten herum. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Ich würde noch sagen, ein wichtiger Staple des Ganzen sind auf jeden Fall so seltsame Memoiren von Menschen, von denen man nicht weiß, wer das denn sein soll. So klar, da hast du auch dann irgendwie eine alte Olaf-Scholz-Biografie, das stand bei mir zumindest rum und man denkt sich, ja okay, die Zeit, als du irgendwelche Ambitionen hattest und als du jemand warst, die sind vorbei, jetzt kauft nie wieder jemand ein Olaf-Scholz-Buch, aber ich sehe hier zum Beispiel Memoiren von Manfred von Adenne im Kindler-Verlag erschienen. Ich habe keine Ahnung, wer Manfred von Adenne ist und das finde ich auch eben spannend, weil es erzählt uns von einer Welt, in der bestimmte Menschen irgendwann mal wichtig waren. Und ich habe dann geschaut, okay, das ist ein deutscher Physiker, Naturwissenschaftler, Techniker gewesen. Aber man merkt einfach, man sieht auch die Konjunktur der wichtigen Menschen in diesen Bücherschränken abgebildet. Wenn deine Biografie irgendwo hinten etwas verschlissen, der Einband in einem Bücherschrank steht, dann bist du nicht mehr so wichtig wie früher. Mhm.
Ich meine, dafür sind natürlich so Literaturlexika auch irgendwie tolle Hinweismittel. Also sich so zu gucken, welcher Autor rettet sich noch in welcher Ausgabe und wann bist du einfach nicht mehr relevant.
Ja.
Ich habe natürlich noch die Daniela Katzenberger Biografie gefunden. Sei schlau, stell dich blöd. Und dachte auch so, ja, das war auch mal eine Zeit vor 20 Jahren, als Daniela Katzenberger ein Ding war.
Ich wollte gerade sagen, so wie jetzt in den letzten Jahren viel so Influencer-Bücher erschienen sind, gab es natürlich auch schon eine erste Welle von Celebrity-Büchern, die sehr in den Feuilletons diskutiert wurden, wo dann alle waren, so brauchen wir jetzt von, keine Ahnung, Oliver Kahn wirklich irgendwie so dringend ein Buch oder sowas. Ich glaube, das sieht man heute natürlich mit so einer gewissen Gelassenheit, weil man weiß, wie es sich eben in den Büchermarkt so integriert hat. Und ich glaube, es ist jetzt natürlich halt auch irgendwie ein Standard geworden. Es ist wahrscheinlich immer noch sehr viel einfacher, halt sein Buch an irgendeinen Verlag zu bringen, wenn man halt berühmt ist. Das hat sich auf jeden Fall seitdem nicht mehr geändert.
Ich meine, wir müssen ja, also ich weiß nicht, wie gesichert die Zukunft des Bücherschrankes ist. Denn die Frage ist natürlich, was ist, wenn die Leute primär E-Books kaufen? Die werden ja nicht in dem Bücherschrank landen. Also vielleicht welche Schwundstufe an peinlicher Literatur oder an wirklich so Gebrauchsliteratur wird nie wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken, weil sie auf irgendeiner Festplatte versauern.
No. Ich bin auf jeden Fall sehr fasziniert von Ratgebern, die ich ja gerade das Ziel ist der Weg. Oder auch das hier klingt so ein seltsamen, exotisiertes Ulstein-Cover sehe ich von Chao Ching Li, die Sänfte der Tränen. Ich meine, es gab natürlich immer noch so seltsam exotisierende Trends, um irgendwie jetzt hier doch noch auf den Sayaka Murata-Roman irgendwie ein paar vage Japan-assoziierte Dinge draufzudrücken. Aber ich habe das Gefühl, das hatte noch mal früher eine ganz andere Dimension. Also das sollte einem schon auch wie etwas, das aus dem Morgenland herangetragen wird, irgendwie da präsentiert werden. Und das muss ich allgemein sagen. Ich glaube, was ich im Bücherschrank auch gesehen habe, ist, dass Bücher äußerlich wie innerlich, auch in den Übersetzungen und so, viel weniger von ihrem kulturell spezifischen Kontext irgendwie erzählen, sondern dass Bücher so ein bisschen allgemeiner geworden sind in dieser Hinsicht. Also du kannst auch jemanden von einem anderen Land rüberbringen und übersetzen, ohne 50 Mal drauf zu drücken, irgendwie der neue Roman aus Singapur oder sowas. Mhm. Das scheint mir auf jeden Fall auch eine Novität zu sein und Ausdruck von einer stärker internationalisierten, online verbundenen Welt.
Was ich jetzt noch vor allem auch mit dem Buch, was ich ausgewählt habe, spannend fand, ist so ein ganz anderes Zielgruppendenken, was ich das Gefühl habe, heute ein bisschen mehr verschleiert, also was heißt verschleiert wird, aber einfach, worauf Verlage nicht mehr so eingehen. Weil ich mich schon erinnere, so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, da gab es den Männerroman, ne, das war dann sowas, was Nick Hornby geschrieben hat oder eben Tommy Yaut. Und das waren dann auch Bücher, die haben sich an Männer gerichtet. Und genauso gab es eben dann die Frauenromane, die Chick-Lit, wie ich mir jetzt angelesen habe in der Sekundärliteratur.
Und ich weiß noch, dass ich einmal ganz gemein als Teenager zu meiner Mutter mit dieser typischen Teenager-Arroganz gesagt habe, oh, liest du wieder rosa Bücher? Und das war wahrscheinlich dann meine Wahrnehmung von dem, was die von die angesprochenen in Anführungszeichen Chick-Lit halt irgendwie nach außen verkörpert. Ich glaube, das ist natürlich immer noch sehr präsent und du hast immer noch so Signalfarben für bestimmte Themen und du erkennst schon am Design auch ungefähr, wie schwierig das jetzt zu lesen wird oder sowas. Nicht, dass da ein Schwierigkeitsgrad draufsteht, das kommt vielleicht demnächst, wenn wir die Spice-Level irgendwie durchhaben, kommt ein Komplexitätslevel, damit Leute sich auch richtig einstellen können. Aber ich habe das Gefühl, du hast schon recht, es ist weniger explizit auf jeden Fall, was zum Beispiel die Geschlechtertrennung angeht an manchen Stellen. Ja, wahrscheinlich auch einfach, weil Männer gar keine Romane mehr lesen, na gut.
Also ja gut, ich meine, du könntest, glaube ich, heute, wie du schon gesagt hast, kein rosa Buch mehr mit hohen Schuhen im Cover als Cover veröffentlichen und sagen, so, kauft es.
Ja, die sind alle in die Bücherschränke gewandert. Ich habe so viele von denen irgendwie, die keine Ahnung, die New Yorker Prinzessin oder sowas gefunden, wo du sofort am Cover schon siehst, okay, ich weiß, glaube ich, wie es ausgeht. Also, wenn sie ihn nicht kriegt, wäre ich überrascht.
Lukas, ich habe dir so ein Buch mitgebracht heute.
Da bin ich gespannt. Jetzt komm, es wird auch langsam Zeit. Wir haben die Leute jetzt über 35 Minuten auf die Folter gespannt. Erzähl mir, was passiert ist. Was hast du im Bücherschrank gefunden?
Also, ich habe dir mitgebracht. Das ist ein Pseudonym. Ich werde erst das Pseudonym erzählen und dann vielleicht ein bisschen was zur Autorin erzählen. Ich habe dir mitgebracht, vom Umtausch ausgeschlossen, den vierten Band der Schnäppchenjägerin-Reihe. Die heißt im Original die Shopaholic-Reihe, von Sophie Kinsella geschrieben. Das ist allerdings ein Pseudonym einer britischen Autorin, die eigentlich Madeleine Wickham heißt und diese Shopaholic-Bücher parallel zu ihrer eigentlich schon sehr, sehr gut laufenden Autorinnenkarriere eben geschrieben hat. In Interviews sagt sie so ein bisschen, weil sie gucken wollte, ob sie auch als unbekannte Person Bücher veröffentlichen könnte. Das waren Millionen Bestseller. Über diese neunbändige Reihe ist über 50 Millionen Mal verkauft worden zwischen 1999 und 2019. Und vom Umtausch ausgeschlossen im Original. Das war sehr hamburgerisch, gerade im Original. Im Original Shopaholic and Sister erschien im Jahre 2004 und wurde von mir zunächst fälschlicherweise für den zweiten Band der Reihe gehalten. Es ist aber der vierte. Das gibt, glaube ich, so ein bisschen Anreiz dafür, wie wenig in diesen Büchern dann tatsächlich passiert. Man kennt Shopaholic vielleicht noch von der Verfilmung aus dem Jahre 2009 mit Illa Fischer. Ich hatte zumindest das Cover vor Augen, wie sie so empört vor einem New Yorker Taxi steht. Und ja, ist erschienen im Goldman-Roman. Und ist wie gesagt ein rosa Cover mit dünnen Frauenbeinen und Handtaschen und hochhackigen Schuhen. Und es geht um Becky Bloomwood, eine ja passionierte Shopperin und auch immer eine Shopaholic. Sie hat ein Kaufproblem, sie hat ein Konsumproblem, die jetzt endlich ihren Traummann Luke geheiratet hat. Und nach einer 10-monatigen Hochzeitsreise durch aller Herren Länder, vor allem natürlich Asien, muss man nach London ziehen und Luke muss wieder ins Geschäftsleben gehen. Aber Becky hat das junge Eheglück ein wenig ruiniert, denn sie hat das Paar finanziell ruiniert auf der Hochzeitsreise, weil sie zu viel gekauft hat. Jetzt muss man die Kaufschulden abbezahlen und eine lange verschollene Stiefschwester von Becky ist auch noch aufgetaucht, von der man lange nichts geahnt hat. Und die ist das komplette Gegenteil von Becky, wo Becky eben kaufsüchtig, oberflächlich, begeisterungsfähig, ein bisschen naiv vielleicht ist, ist Jazz, erdgebunden, sparsam, recycelt, interessiert sich für Naturwissenschaften, macht Sport. Also Hilarity ensues, sage ich mal.
Ja, aber das ist schon auch ein vergleichbares neues Buch für einen Bücherschrank, oder? Ich sehe gerade, das ist aus dem Juli 2022, der Shopaholic-Roman 4 aus der Reihe Schnäppchenjägerin Rebecca Bloomwood. Das ist schon auch ein bemerkenswert, oder?
Der ist
oder?
Von 2004.
Ah, okay, sind die nochmal neu aufgelegt worden?
Die sind wahrscheinlich nochmal neu aufgelegt worden. Der Roman ist
ja schon. Das ist ja schon interessant und das scheint ja doch irgendwie über die Zeit rettbar zu sein, dass man beim Goldman Verlag sich gesagt hat, irgendwie, das kann man immer noch weiter irgendwie an die Menschen herantragen. Also es scheint, dann würde ich jetzt fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast, zumindest eine gewisse Zeitlosigkeit zu haben, dass man es auch 20 Jahre später noch lesen kann.
Ja und nein. Also meine Hauptfrage bei der Lektüre dieses Romanes war, wie ernst ist das gemeint? Also ist das eine, sage ich mal, Satire auf so einem Bret Easton Ellis Level hier? Also wird mir hier wirklich mit
du hast doch noch eine Möglichkeit gefunden, ihn hier unterzubringen. Also man hätte ja gedacht, wir finden vielleicht mal eine Folge, wo es nicht schaffst, aber hey, Glückwunsch.
Also wirklich, wird mir hier mit einer eiskalten Oberflächlichkeit eine Welt persifliert? Oder ist das ernst gemeint? Und ich habe eine gute Freundin von mir gefragt, die eines dieser Bücher damals auch zu Release gelesen hatte und meinte, das wäre eine sehr berechtigte Frage aus heutiger Sicht. Aber wahrscheinlich war das damals durchaus ernst gemeint. Es erinnert alles so ein bisschen auch an hier Eat, Pray, Love und sowas. Also wie hier einfach weiße, wohlhabende Frauen mit so großen Augen durch Asien laufen und bei authentischen Yoga-Workshops mitmachen. Und das finde ich aus heutiger Sicht natürlich, muss das eine satirische Dimension haben, weil sowas könntest du heute nicht mehr schreiben. Also sowas könntest du heute nicht mehr ironiefrei erzählen, wie da irgendwie eine junge, weiße Frau zu sich selbst im Yoga-Retreat findet. Obwohl Diana zur Löwin und Co. machen es uns ja vor bei großen Werbekampagnen, wenn sie irgendwie ins Luxusresort fahren mit Kathi Hummels zusammen, um da über Depressionen aufzuklären. Es ist schon wahnsinnig unterhaltsam alles.
Die Klappentexte sagen mir, dass unsere Protagonistin Finanzjournalistin ist. Wie wirkt sich das denn auf den Plot aus? Merkt man das?
Also
hat sie irgendwie denn eine finanzjournalistische Perspektive auf Dinge?
Nein, also
hat sie ab und zu so Regressionskurven, die sie berechnet oder so? Also liest sie viel irgendwelche Earning Calls oder so?
Nee, also im vierten Band ist sie auch gar keine Finanzjournalistin mehr. Also im vierten Band ist sie eben Ehefrau und will sich wieder einen Job suchen. Und wie ich das verstanden habe, ist sie damals aus Versehen, also sie war eigentlich so Shopping Assistant in New York und ist dann irgendwie aus Versehen bei einem Finanzmagazin gelandet und hat da eben auch Luke kennengelernt, der sich jetzt selbstständig gemacht hat mit einer PR-Firma. Also arbeiten tut unsere Becky Bloomwood in diesem Roman nicht. Sie gibt vor allem Geld aus und muss lernen, sparsam zu werden.
Also das heißt, sie trifft nicht irgendwie ab und zu Ben Horowitz oder beschimpft irgendwie Cory Doctorow für irgendeinen Text oder so.
Nee, das ist leider nicht so. Ich kann aber nicht verhehlen, dass ich das unschlagbar unterhaltsam fand, das sehr, sehr gerne durchgelesen habe, ein paar Mal auch wirklich gelacht habe. Und was ich hier mit Gebrauchsliteratur meine, ist einfach in diesem Buch ist schon so ein Puffer eingebaut. Du weißt, es gibt hier schon Konflikte, aber am Ende wird alles gut werden. Und da ist so eine wirklich eine easy breeziness in diesen Roman eingeschrieben, als würde man, was man so vielleicht bei den besten Rap-Tracks hat, wo man das Gefühl hat, hier wird es so wirklich effortless über die Beats geglitten. So, hier ist, und das ist ja auch irgendwie ein Talent, also wirklich so nicht den Intellekt beleidigende Flussliteratur zu schreiben. Du siehst dich beim Lesen dieses Romanes an einem Strand mit einem Aperol Spritz in der Hand, im Urlaub, wie das Leben einfach gut ist und 500 Seiten lang eben mit Becky die kleineren und größeren Fallstricke des Lebens meistern.
544 Seiten, sagt mir hier der Verlag. Das
Ja.
ist schon auch eine Menge dafür, oder? Also, womit wird das denn gefüllt? Also, nützt, ja,
Ja, das ist
nein,
eine sehr
jetzt,
gute Frage.
hör mir erstmal vielleicht kurz zu. So, ich kann mir natürlich ungefähr vorstellen, was so die Themen sind und du hast mir jetzt auch die Schauplätze, aber gibt's da wirklich Plot, Bewegung, Entwicklung, Figuren? Also, was nimmt man da raus? Was passiert so auf von einer Seite-zu-Seite-Basis da in diesem Roman?
Also wir können ja noch mal ein bisschen zurückgehen, weil damit kann ich, glaube ich, deine Frage auch beantworten. Das Ganze ist eben aus der Ich-Perspektive erzählt und Frau, also Becky betreibt eben konstantes Telling und ein großer Reiz ist natürlich hier einfach mit den Augen dieser Shopping Queen die Welt zu sehen und einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Also Dinge zu erfahren wie, wenn wir jetzt 30 seidene Morgenmäntel in China kaufen, dann brauchen wir nie wieder in unserem Leben seidene Morgenmäntel zu kaufen, weil wir haben dann 30. Und weißt du, wenn ein Paar durch ist, dann nehmen wir einfach das nächste. Oder guck mal, die Tasche da ist um 50% reduziert. Es ist so der Vorläufer von Girl Math und sowas, auch ein bisschen, was man hier alles mitbekommt. Und das ist, denke ich, der Reiz des Buches. Es sind eben sehr viel diese inneren Monologe von Becky. Es ist so, ihr dabei zuzuhören, wie sie sich in Widersprüchen verstrickt, wie sie begeisterungsfähig versucht, ihre Weltsicht auf die Sicht von anderen Personen draufzustülpen und dann zu merken, dass das vielleicht gar nicht so angeht. Denn als sie dann rausfindet, das ist natürlich vom Titel her auch der Hauptplotpoint dieses Romans, dass sie eben diese verschollene Stiefschwester hat, dann kauft sie sich gleich so einen Ratgeberroman, meine Schwester und ich, und stellt sich vor, wie toll das alles werden wird. Sie liest dann da irgendwie von Schwestern, die in KZs getrennt wurden und sich Jahrzehnte später wieder zusammengefunden haben und findet das ganz ergreifend. Und da, denke ich, ist auch durchaus eine satirische Position zu erkennen. Ich glaube, sowas schreibst du nicht, wenn du da sag ich mal, nicht auch auf was aufmerksam machen möchtest. Und ist dann tödlich beleidigt, dass die Jess nicht mit dieser, sag ich mal, 90er-Jahre-Romcom-Brille auf die Welt schaut, sondern sagt, hey, ich bin eine Frau um die 30, ich habe ein Leben, ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie jetzt eine Stiefschwester in mein Leben zu lassen. Aber ich habe mich auch gefragt, womit diese 544 Seiten eigentlich gefüllt wurden. Ich habe den Roman eben, ja, wie bereits erwähnt, aus dem Bücherschrank beim Bürgerhaus Barmbek gezogen. Da ist auch ein Café angeschlossen, also habe ich mir einen Kaffee bestellt und ehe ich mich versah, hatte ich 200 Seiten gelesen und es war noch nicht so wahnsinnig viel passiert.
Einmal einatmen und auf einmal sind 300 Seiten weg. Ich
Tatsächlich
finde,
ja.
wenn man das hier so liest, eine der ersten Sätze ist, es geht schließlich bloß darum, mein höheres Selbst übernehmen zu
Ja.
lassen, Erleuchtung zu erlangen und ein strahlendes weißes Lichtwesen zu werden. Mir scheint schon eine ganz wichtige Tendenz dieser Literatur zu sein, so eine Art Lebenshilfe anzubieten, nämlich wahrscheinlich die Leserin auch mit den gesellschaftlichen Zwängen und irgendwie Erwartungen und einer Neigung zur Perfektion sich arrangieren zu können. Weißt du, so wie das vielleicht bei Bridget Jones auch ein Thema ist, geht sehr stark um die Diskrepanz zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen, der eigenen Position und hier ist vielleicht ein Roman, der einem hilft, da so eine Gelassenheit bei zu entwickeln. Hast du das Gefühl, diese Art von Lebenshilfe ist dort vielleicht zu finden? So, man soll eigentlich so perfekt meditieren und ganz
Nee,
per nicht, das ist gar nicht da drin.
nee, also ich sag mal, diese Phasen im Yoga-Retreat, das sind so die ersten 50 Seiten, würde ich sagen, wo man eben noch auf der Hochzeitsreise ist. Ich habe das Gefühl, da will man so ein bisschen, also da da greift Frau Kinsella, ich belasse jetzt mal bei dem Pseudonym hier, da greift man halt so einen Trend auf, der zu dieser Zeit eben gerade so richtig durchkam und man macht sich, glaube ich, so ein bisschen lustig eben über den Tourismusaspekt von so spirituellen Yoga-Retreats. Denn es gibt hier natürlich auch den schmierigen Yoga-Lehrer, der dann direkt zu Becky kommt und sagt, oh, das sage ich sonst nie so zu Touristinnen, aber du hast wirklich eine ganz tolle Seele und ich würde mich freuen, wenn du auch mal nächste Woche zu unserem fortgeschrittenen Kurs kommst. Ich glaube, es ist ein Konsumroman an vielen Stellen, weil einfach wahnsinnig viel geshoppt wird und man natürlich so einen Blick dann in ein Leben hat, was man selber vielleicht nicht unbedingt hat. Also man kann sich eben, hier geht es um Engeltaschen vor allem, das ist gerade der heißeste Scheiß diese Saison. Und Becky freut sich sehr, dass sie in Milan tatsächlich so eine Engeltasche noch bekommt mit ein paar Schemes, die sie anwenden muss. Ich glaube, es ist wirklich so dieses, du kannst dabei zugucken, wie Dinge gekauft werden, die du dir selber nicht leisten kannst. Aber was der Roman eben dann doch nochmal als Ebene da drauf hat, ist, dass es auch problematisiert wird.
Ja.
So, also das also ist nicht...
Wenn man jetzt die Angel Bag sucht, dann sieht man auf jeden Fall sofort, ach ja, stimmt, das war mal irgendwie ein Trend. Das war mal sehr populär.
Also ich glaube auch, das sind Versuche, so Gegenwart festzuhalten in Romanform und dir das... Vielleicht Vorläufer von so Influencertum, nur irgendwie ein bisschen sympathischer, weil hier tatsächlich so eine Art Fallhöhe drin ist und weil es schon am Ende darum geht, sein Leben in den Griff zu bekommen, sich zu ändern, weil tatsächlich Becky am Ende des Romans eine andere Person ist als am Anfang und lernt, dass Sparsamkeit vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist, es hat eine ganz nette Pointe einfach, dass sie lernt nämlich, dass es auch Secondhand-Shopping gibt und man dadurch die Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, billiger bekommen kann.
Ja, gut, du hattest gesagt, du hast schon eine Vermutung, was ich aus dem Regal gezogen habe. Möchtest du einen Rateversuch antreten?
Ja, denn ich habe Sherlock Holmes-mäßig kombiniert. Du hast gesagt, du hast den 25. Band einer Reihe dir aus dem Regal gezogen und du hast eben...
Nicht den ersten, nicht den zweiten oder vierten, den 25. Es wären auch frühere da gewesen, aber mir schien es besonders lustig, so spät wie möglich einzusteigen. Ja. Und 25 ist ja schon eine stattliche Anzahl.
Und dann hast du ja noch das magische Wort Diogenes Verlag gerade vorhin erwähnt. Und ich würde jetzt mal schätzen, du hast dir einen Donna Leone Roman rausgesucht.
In der Tat habe ich Donna Leon aus dem Regal gezogen und zwar, wie schon gesagt, den 25. Band Ewige Jugend. Donna Leon, ich bin fast sicher, die meisten Deutschen werden glauben, sie ist Italienerin, aber tatsächlich stammt sie aus New Jersey, ist 1942 geboren und hat ursprünglich vor allen Dingen unterrichtet, ist viel durch die Welt gereist, also hat zum Beispiel Reisebegleitung, Werbetexte und solche Dinge gemacht. Ihre Dissertation über Jane Austen ist dann durch die historischen Verwerfungen, sie sagt, durch die islamische Revolution im Iran verloren gegangen und dann beginnt sie stattdessen halt diese großen bekannten Commissario Guido Brunetti Romane zu schreiben und für mich war das immer so die Literatur einer anderen Generation. Ich bin ja allgemein, wir hatten das ja schon, überhaupt kein Krimi-Typ. Ich habe da irgendwie irgendeine Grundabneigung über die Jahre gehabt, aber ich dachte, das ist jetzt die Möglichkeit, sich diesem blinden Fleck mal zu nähern und zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Und wenn das so lange existiert und alles verfilmt wird und es so viele Fans gibt, dann muss da ja irgendwas dran sein. Und ich glaube, so furchtbar weit ist es von deiner Lifestyle- und Shopping-Welt, die du gerade beschrieben hast, gar nicht weg. Denn ich habe schon das Gefühl, man liest sie nur aus, sagen wir, viertem oder fünften Grund vielleicht, weil da irgendwo ein Kriminalfall aufgeklärt wird, sondern man bewegt sich hier durch Venedig, man lernt Venezianer kennen, man lernt die Stimmung dort kennen, man sieht die Laufwege, die auch immer detailliert beschrieben werden, man liest, was dort gegessen wird, was Paola, seine Ehefrau, heute wieder für eine Lasagne gekocht hat oder sowas. Und dann ist da auch noch so ein gewisser Humor und vor allen Dingen eine so italienische Spezifizität. Man bekommt Italien verkauft, denn Da habe ich vorhin schon drauf angespielt, in Übersetzung wird ganz viel im Italienischen gelassen, damit so ein bisschen mehr die Stimmung aufkommt. Also da hat niemand ein Handy oder ein Smartphone, sondern man greift zum Telefonino. Ein sehr schönes Wort, wie ich finde, diese Verniedlichung des Telefons. Und alle sind Signoras und Signores und Commissarios und Contessas. Und das bringt uns dann auch zum Plot, denn hier geht es auch viel um Schichten, um eine Übermacht von oben, die eigentlich die Dinge immer permanent kontrolliert, und dann haben wir da einen armen Kommissario, der auch immer ein bisschen, ja, so ein Spielball der Macht ist. Aber in diesem Fall tritt nach einem Spendengala-Dinner eine Contessa an ihn heran, und das ist die Contessa Lando Continui, eine Freundin seiner Schwiegereltern, und die ist jetzt schon am Ende ihres Lebens, aber sie findet keine Ruhe. Bevor sie stirbt, möchte sie noch, dass ein Fall aufgeklärt wird. Und in diesem Fall ist niemand gestorben. Wir haben nicht am Anfang die typische Leiche. Wir werden später noch Leichen finden. Die haben auch mit diesem Fall zu tun. Aber am Anfang steht eine versehrte junge Frau. Und zwar ihre Enkelin, die in den Rio de San Boldo gestürzt ist vor über 15 Jahren. Und die war einst das blühende Leben, eine talentierte Reiterin vor allen Dingen. Aber jetzt ist sie, wie der Titel schon sagt, in der ewigen Jugend verfangen. Sie hat auf ewig den Weltzugang eines 7-jährigen Kindes. Und das ist natürlich eine große Tragödie, mit der die Contessa einfach nicht zu Rat kommt und zurechtkommt. Und deshalb wendet sie sich an Brunetti. Und der wandelt jetzt durch die Welt und erlebt allerlei und hat so Recherchemethoden. Natürlich so, wir haben die klassischen Situationen des Kriminalromans. Man geht in eine Bar und redet mit Leuten. Man kommt an den Tatort und guckt nach Spuren. Man denkt einfach so ein bisschen. Aber dann gibt's auch zum Beispiel eine Sequenz. Er ist irgendwie mit einem alten Freund auf dem Wasser gewesen. Er war mit dem Boot unterwegs und das ist durch das Rudern natürlich auf Dauer anstrengend. Er schläft dann irgendwann abends vor dem Fernseher ein. Und am Tag danach merkt er, oh, irgendwas im Abendprogramm schien mir wichtig, und dann haben wir tatsächlich einfach eine längere Sequenz, wo er mit einer Arbeitskollegin von sich zusammen irgendwie das italienische Fernsehen durchschaut, und das ist tatsächlich eine irgendwie lustige, unterhaltsame Passage. Zum Beispiel kommen sie dann irgendwann auf den Film Das Gewand von 1953 mit Richard Burton zum Beispiel, einer dieser typischen damaligen Monumentalfilme von, nicht von Cecil B. DeMille, sondern von Henry Coster. Und früher war das ein ganz wichtiger, respektierter Film für ihn, weil seine Mutter das so geliebt hat, und jetzt schaut er und es ist ganz grauenhaft. Und diese seltsame Diskrepanz zwischen dem eigenen Katholizismus und der Kunst, die damit einhergeht, und der Feststellung des geprüften und des gestellten Ästheten, denn normalerweise liest er eigentlich eher zum Beispiel jetzt zum Einschlafen und um sich zu erinnern, so, keine Ahnung, Jason und die Argonauten oder
ich
sowas.
Sagen, also das lese ich hier auch gerade. Es scheint bei der Donna Leon-Reihe immer wichtig zu sein, dass sich Herr Brunetti in jedem Fall mit einem Klassiker der Antike beschäftigt und in diesem Fall halt mit
genau.
Der Argonautika.
Da merkt man eben, dass hier ursprünglich englische Literatur studiert wurde von Donna Leon, und auch gerade die Ehefrau Paola hat da auch so einen gewissen hochkulturellen Anspruch. Aber ja, man versenkt sich immer in der Antike und merkt dann irgendwie, das ist ja doch nützlich für die Gegenwart. Das sind Bücher, die, glaube ich, so erfolgreich sind, weil sie die Zeit auch ein bisschen einfrieren, weil sie die eigenen Ängste vor dem Wandel der Welt ernst nehmen. Also zum Beispiel haben wie hier auch immer große politische Themen. Um jetzt für diesen Roman mal anzusprechen, es geht um Gentrifizierung, denn die Leute können sich das gar nicht mehr leisten, die Urvenezianer hier zu leben. Es geht um Cyberkriminalität, irgendjemand hat den Computer des Chefs gehackt, und es geht auch um Migration, wo man schon das Gefühl hat, da ist vielleicht doch ein ganz vorsichtiges reaktionäres Element unter einem sehr offenkundigen Liberalismus versteckt, denn früher waren die Senegalesen da und die haben sich alle irgendwie doch ganz gut integriert. Aber jetzt gibt es neue Einwanderer, und die sind irgendwie komisch und belästigen dann auch irgendwie die Kinder von Brunetti. Und da ist man so hin und her gerissen als Brunetti-Figur zwischen der eigenen Toleranz. Und man erfährt dann auch, die 68er-Generation, für die ist es Sünde, Kritik an Einwanderern zu äußern und eben einer neuen Realität. Also man merkt auf jeden Fall auch, man ist 68er geprägt, aber man versucht irgendwie doch mit den neuen Zuständen umzugehen. Und das heißt dann auch, so ein ganz klein bisschen Skepsis darf man da ja auch mal. mal haben. Und das ist auf jeden Fall alles ganz interessant und ich kann es ihm irgendwie kaum übel nehmen. Man merkt schon, dass dann in manchen Passagen auch, da sagt dann irgendwie ein Kollege von Brunetti, nicht Brunetti selbst, den lassen wir von solchen Zuspitzungen dann bitte fern. Er verstehe auch schon, warum jetzt so viele Leute die Lega, also die Lega Nord, die rechtsextreme politische Partei in Italien wählen. Und das ist schon irgendwie interessant, wie man da auf jeden Fall merkt, so dieser altmodische, nostalgische Blick, Brunetti lehnt viel Gegenwärtiges ab und so bestimmte Zweifel, die sind auf jeden Fall Sachen, die zusammengehen. Also ich glaube, das ist irgendwie politisch aber ambivalent genug, dass das jeder lesen kann. Das ist sprachlich schlicht genug, aber hat hier und da mal irgendwie kleine Blüten. Also ich sah an einer Stelle Adelstitel wie Otter im flachen Gewässer glitzern und dachte so, okay, das ist ein sprachliches Bild. Das wird mich auf jeden Fall jetzt erstmal noch beschäftigen, aber ich war auf jeden Fall nicht abgeneigt. Vielleicht ist es im italienischen Original irgendwas anderes, aber es gab auf jeden Fall interessante Stilblüten. Vor allen Dingen ist es eben halt dieses permanente Einbinden des Italienischen und alles sagt einem Italien, Italien, Venedig, ja. Venedig, du bist da. Also diese Bücher scheinen mir auch so ein bisschen Urlaubsersatz vor allem zu sein.
Man lernt Tourismusliteratur, oder?
Also, genau, man lernt viel über die Stadt und man hat zum Beispiel auch so, weißt du schon, so Ratgeber-Aspekte. Zum Beispiel wird einmal beschrieben, dass Brunetti sich über die Touristen lustig macht, denn die gehen einfach mit ihrem Schirm an den Wänden entweder nach vorne oder kesseln sich so ein, während die Urvenezianer so eine Technik gelernt haben, ihren Schirm so an die Wände zu halten, schräg, und dann eben unbescholten und ohne Leute umzurennen, weiter durch den venezianischen Regen laufen zu können. Und das markiert man sich dann und nach 25 Bändern hat man dann wahrscheinlich 50 Tipps für den korrekten Knigge-Umgang mit Leuten in Italien, in Venedig im Speziellen. Also man lernt auf jeden Fall auch noch was.
Ich sag mal, also ich habe natürlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, hast du dir auch die 2019er Verfilmung von der ARD von Meisterregisseur Sigi Rothemund mit Uwe Kokisch als Kommissario Brunetti angeschaut?
Das habe ich noch nicht, aber ich habe natürlich auch gesehen, dass es die Verfilmung gibt und hatte mir schon eine rausgesucht. Das hat zeitlich nicht mehr ganz hingehauen, aber ich werde das noch nachreichen irgendwann. Ich bin auf jeden Fall sehr fasziniert davon, dass gerade in Deutschland das so groß ist. Also ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland schon mit das größte Phänomen irgendwie und überall sonst schlägt es nicht so an. Und ich glaube, das ist wirklich unsere spezifische Beziehung zu Italien, die irgendwo zwischen Exotik und Wanderarbeiter und dem Italien Urlaub, in dem man einfach rüberfährt.
Ist das der Italien-Urlaub, oder? An den man sich jetzt so mit seinen 60 Jahren nochmal erinnert, wie das damals war. Und dann liest man halt nochmal den Donna Leon.
Und ich finde, es hat auch immer so eine Grundbetulichkeit, die mir auch wichtig erscheint. Also es gab eine sehr ganz schöne Szene tatsächlich, die ich wirklich irgendwie anrührend fand, wo es darum geht, dass immer, wenn Brunetti nicht weiterkommt und nicht schlafen kann, er einfach nach seinen Kindern schaut und sich fragt, wofür er das macht. Und er weiß, wie weit er die Tür öffnen muss, damit das Licht nicht auf das Gesicht seiner Tochter fällt und sie vom Mondlicht geweckt wird. Und das ist so ein bisschen kitschig, das ist so ein bisschen dick aufgetragen, aber irgendwie fand ich das ganz charmant. Also ich bin ohnehin genau wie du durch deinen Roman auch mit einem gewissen Vergnügen gegangen bist. Ich habe sofort verstanden, was hier der Reiz ist und habe auch gedacht, okay, ich will auch wissen, was hier los ist und dann tauchen weitere Leichen auf und ich fand auch ganz spannend zu sehen, man merkt ja, Genre hat Leerstellen, hat Lückentext, man füllt einfach Namen ein und man merkt halt, wie sehr der Kriminalroman ein funktioneller Roman ist, ein Werkzeug, ein Mechanikroman ist und dann ist da irgendwann ein Alkoholiker mit perfektem Gedächtnis aufgetaucht, der aber sobald er zu viel getrunken hat, sich nicht mehr erinnern kann, aber sonst fast fotografisch, fast wie mit Videokamera die Vergangenheit aufzeichnet. Also seine sehr unwahrscheinliche Menschenkonstruktion, die nur für dieses spezifische Genre des Kriminalromans eigentlich existieren kann. Und da dachte ich, irgendwie ist das cool. Es gibt in Romanen mit Kriminalthema so bestimmte Beziehungen zur Erinnerung, zum Wissen, zum Vergessen, die sich niemand überlegen könnte, der irgendwie im klassischen Sinne einen Roman schreiben möchte und damit die Welt beschreiben. Und ich finde spannend, was dabei herauskommt. Auch diese Situation, in der dann irgendwann unsere Manuela, die irgendwie alles verdrängt hat, dann vor einem Mann auf der Straße zurückweicht und Angst vor ihm hat. Und das hilft uns dann auch aufzuklären. Das fand ich auch so sehr Hitchcock'sche Konstruktion. So sehr, ja, mir ist es eigentlich egal, wie wahrscheinlich das ist. Hauptsache, es wird irgendwie ein bisschen Suspense daraus gewogen, dass ich da irgendwie Freude dran hatte. Und dass dass Brunetti nach Jahren der Zusammenarbeit mit einer weiblichen Kollegin dann von ihr erfährt, dass sie eine Silbermedaille im Springreiten bei Olympia gewonnen hat und deshalb kann sie helfen bei den Recherchen auf der Pferdekoppel. Das fand ich auch irgendwie so schön funktionalistisch gedacht, dass ich irgendwie da große Freude dran hatte.
Es wäre jetzt sicherlich super spannend, vielleicht nochmal den ersten oder zweiten Brunetti-Roman jetzt mit dem zu vergleichen, weil gerade so langjährige Reihen, um auf ein paar Dinge anzuknüpfen, die du gerade gesagt hast, der dann auch an sich haben, dass es so ein bisschen marottenhaft wird. Dass vielleicht Dinge, die in den ersten Bänden tatsächlich noch wichtig waren, ich muss da wirklich jetzt so an die Stieg Larsson Romane denken, beziehungsweise an die, die dann David Langerkranz und Co. fertig geschrieben haben, dass da zum Beispiel Lisbeth Salander so ab Band 4 einfach zu so einer Superhackerin und Superheldin wird, die immer unterwegs ist, um den nächsten Zuhälter oder den nächsten die nächste große Government-Verschwörung niederzuringen. Das wäre vielleicht auch mal so spannend zu gucken, ob vielleicht diese Romane nicht auch deutlich unangenehmer oder düsterer begonnen haben und dann irgendwann erst so zu diesem Schunkeltourismus-Ding geworden sind. Weil irgendwie, ich musste gerade sehr lachen, weil du hast schon recht, dieser Diogenes-Roman, der hat schon so eine Schunkeligkeit in sich eingebaut. Also man nimmt so diese Bücher in die Hand und denkt sich so, ja, das wird jetzt schön. So, also weil da ist ja auch Martin Suter erschienen und Julia da Engelmann ist da auch drin. Das ist so, man hat da sofort ein Wohnzimmer im Kopf und man hat auch sofort irgendwie, man weiß, in was für einem Setting man das liest. Also ich sehe mich da in einem Ohrensessel.
Ich dachte auch an John Irving, der für mich auch so ein wichtiger Diogenes-Autor ist, der für mich auch immer so diese Vibes ausstrahlt, wo ich auch zugeben muss, ich habe nicht so furchtbar viel von ihm gelesen. Weißt du, wir machen es uns ja auch einfach. Also ich meine, die haben ja nun auch Balzac und sowas im Angebot und das ist sicher alles komplexer. Aber ja, tendenziell würde ich dir schon irgendwie recht geben.
Einfach sagen, so, das ist wenn's mal schön werden soll, dann nimmt man einen Diogenes-Roman zur Hand.
Auf jeden Fall werden wir irgendwann demnächst noch Leon de Winter irgendwie lesen müssen. Der führt sich auch für mich in diese Reihe immer irgendwie mit ein.
Also tatsächlich, du hast mir ein bisschen Lust gemacht gerade, weil ich auch sehe, man kann die Hörbücher relativ einfach bekommen. Ich glaube, ich werde auch mal eine kleine Gondelfahrt nach Venedig wagen und mir mal angucken, was Kommissario Brunetti so anzubieten hat.
Du wirst es übrigens nicht glauben, der Gerichtsmediziner, ein bisschen Zyniker. Das ist auch eine originelle Figur, oder? Ich habe das Gefühl, das wird
ist
wahrscheinlich
auch
was
ein
in der Welt.
Sandwich in der Leichenhalle oder raucht? Das fände ich, das fänd ich mal cool.
Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, der ist sehr professionell, aber man merkt auf jeden Fall auch, der hat auch einen etwas schrägen Blick auf die Welt. Also dieser Figurenfundus des Kriminalromans, das ist auch manchmal schon irgendwie lustig, wenn man gar nicht so viel davon liest und dann auf einmal diese Konkretisierung davon erlebt und denkt sich, ja, das ist ja wirklich exakt so wie alle Parodien da drauf, ja.
Ich meine, die Frage, das können wir sicherlich jetzt auch nicht endlich beantworten, ist ja, du hast schon gute Argumente für, warum ist diese Reihe so beliebt in Deutschland, aber vielleicht ist es auch, also der Deutsche liebt ja seinen Krimi, das ist glaube ich keine steile These, das können wir am Vorabendprogramm jedes öffentlich-rechtlichen Senders festmachen, aber das muss natürlich in Deutschland immer mit so einem gewissen, wie gesagt, mit einer gewissen Zurückhaltung, aber mit so einem gewissen Realismusblick stattfinden. Also da können wir halt kein Sandwich essen, einen Morg-Mitarbeiter haben. Da darf keine Marke entzogen werden oder sowas. Und Düsseldorf ist halt auch nicht so malerisch wie Venedig. Also sind diese ausländischen Krimi-Romane, sind das so die Träume von dem, was das deutsche Genre nicht leisten kann? Aber bitte immer noch mit dieser gewissen Betulichkeit. Also man möchte schon die Boxes haben, aber es darf ein kleines bisschen verrückter, ein kleines bisschen malerischer sein, als es bei uns am Tatort immer der Fall ist.
Ja, forget it, Jake. This is Oberschleißheim. Naja, also es ist auf jeden Fall so, dass auch das hier von einer großen Zurückhaltung und es geht viel um Förmlichkeit und es hat auch so ein bisschen immer diese Wunscherfüllung, diese Nähe zum Adel. Also diese ganzen Contessas und das malerische Venedig so. Man möchte auf jeden Fall auch den Glanz der Stadt, aber man möchte auch wissen, man ist jetzt nicht Teil davon. Man ist keiner von den Snobs, man ist nicht Ete Petete, sondern man hat hier jemand relativ bescheidenen, auch klugen, der auch all diese Highschool Köpfe, die da ihre Millionendeals machen, so ein bisschen mit so einem verschmitzten Blick anschauen. Und ich glaube, das ist auch etwas, das so dieser deutschen Studienratsperspektive sehr zuträglich ist. Ja. Also das ist kein Roman, der sich so aus dem Fenster lehnt, und er hat so eine Obrigkeitskritik, die immer darauf hinausläuft. Eigentlich ist da auch immer noch eine Ebene von Korruption, aber wir erreichen immer nur so die Hintermänner. Das ist auch so, weißt du, das ist ja auch immer einer der Tricks des Kriminalromans, dass er die Frage nach der Rolle des Polizisten mit so einer Klassenperspektive immer so ein bisschen aus der Affäre sich zieht, indem er da irgendwie diese Position reinarbeitet. Also ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr anschlussfähig in Deutschland. Ich glaube, wir haben da draußen eine Menge nette, aber im richtigen Moment clevere Brunettis oder Leute, die es gerne wären.
Ja, ich denke mir auch gerade so ein bisschen daran, ja, ich glaube, dieses, man möchte da mal so in den Adel reinschnuppern, man möchte so die Hinterzimmerpolitik erfahren, aber es ist ja auch spannend, dass der deutsche Krimi das nicht tut. So, weil ich glaube, wenn man halt in Deutschland beim Adel oder so in der Familiengeschichte stöbern würde, da würde man halt ganz schnell irgendwo rauskommen, wo man vielleicht gar, wo es dann gar nicht mehr so betulich wird, wo diese Romane sich plötzlich tatsächlich mit einer Vergangenheit auseinandersetzen müssten. Und auch das so eine halb angelesen von mir. Es ist ja schon spannend, dass viele andere Nationen wie halt Italien und Frankreich den Krimi auch tatsächlich genutzt haben, um nationale Traumata und nationale Skandale aufzuarbeiten. Also wir müssen dafür ja nur mal in die Policetti der 70er Jahre in Italien gucken. Also wie dort tatsächlich explizit Korruption und auch Erschaffen von neuen gesellschaftlichen Schichten verhandelt wird. Und dass das in Deutschland gar nicht passiert ist. Also dass eben die spektakulären Krimis dann bewusst im Ausland spielten. Also dass die Edgar Wallace-Filme zwar deutsche Produktionen sind, aber eben in London spielen, damit man da da darf man dann eben noch den guten Adeligen einsetzen, der jetzt Privatdetektiv wird.
Weil man darf da so einen Raum der Fantastik und der Fiktion irgendwie erschaffen, oder? Während man hier vielleicht auch so, sagen wir, Denkmalschutz für bestimmte Erzählräume hat, die halt nicht so sehr verzaubert und verwandelt werden dürfen. Ja, das ist bestimmt was dran. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man hier in der Recherche der Vergangenheit nicht so viel über Nazis stolpert. Also nicht, dass Italien nicht da auch seinen Duce gehabt hätte und sowas. Aber hier wird ja auch in der Vergangenheit gebohrt und man findet auch Verbrechen und man findet auch, wie so oft, Traumata und muss freilegen. Und es ist auch wieder so ein psychoanalytischer Zugang an die eigene Erfahrungswelt und an die eigene Geschichte. Aber ja, es geht nicht so weit zurück. Also wenn wir überlegen, es geht halt, der Roman ist von 2016 und man geht halt so Anfang in der 2000er zurück und sowas. Aber ja, man merkt auf jeden Fall schon so die politischen Verschiebungen im Hintergrund und man merkt auch so Diskussionen über Sexismus und Brunetti, der bei allem immer so ein bisschen altmodisch, aber aufgeklärt ist irgendwie. Also er hat immer, das ist auch, glaube ich, so ein typisches Krimi-Ding, er hat immer den stärker rassistischen, stärker sexistischen Kollegen irgendwie im Betrieb, mit dem er sich nicht gut versteht. Ich glaube, der Kriminalroman ist, gerade weil er solche Themen ja immer streift, weil er natürlich auch viel mit Armut zu tun hat und so, hat immer so Blitzableiter, die halt da irgendwie in den Polizeistationen sitzen, die unseren Protagonisten retten, davor zu viel ins Schützenfeuer zu geraten.
Na, und er hat natürlich auch häufig, wenn es ältere Kommissare sind, auch immer so zu diesen, sie haben ja doch recht am Ende des Tages, ne? Also ist natürlich auch gut, dass die Jugend sich gerade so ein bisschen auflehnt, aber Onkel Brunetti richtet es am Ende eben doch, weil der dann doch die bessere Menschenkenntnis. Und manchmal muss man dann eben hart durchgreifen. Also ich weiß nicht, ob Brunetti jetzt hart durchgreift, aber das ist natürlich auch so ein Vibe gewisser Krimi rein.
Ich glaube, er ist jemand, der nur im Notfall dazu greift und auch jemand, dem man das Alter und so weiter, also er ist noch nicht kein George Smiley oder sowas, aber er ist schon tendenziell, glaube ich, auf dieser Skala harter Hund, hart Bold, eher so ein bisschen vergeistigter. Aber ich hab mir das noch rausgeschrieben. Es gibt auf jeden Fall auch immer so ein bisschen Lebenshilfe. Zum Beispiel sagt seine Frau irgendwann, im Endeffekt triumphiert die Liebe immer über Prinzipien. Und ich glaube, das wissen wir doch alle.
Ja, nächste Woche geht es auch um alte Menschen bei Gelesen. Denn wir sprechen über einen, also ich weiß nicht, ob der Roman mir am Herzen liegen wird, aber wir sprechen auf jeden Fall über einen Autoren, der mir sehr am Herzen liegt, nämlich über den neuen Roman von Gerhard Henschel. Wir sprechen über Oma Jefa. Ich denke mal, ein Spin-off der von mir sehr geliebten Martin Schlosser-Reihe, denn Oma Jefa ist da natürlich eine wichtige Figur für unsere autofiktionale Figur des Martin Schlosser. Erschienen ist das Ganze bei Hoffmann und Campe und ich bin da richtig gespannt drauf, mit dir darüber zu sprechen.
Ich fand auf jeden Fall vielleicht zum Titel ganz amüsant. Ich habe vor kurzem einen Podcast-Konkurrenten angehört, zwei Herren, die sich auch über Literatur unterhalten, und sie sprachen, wie könnte es sein, ich klickte zuerst auf die Folge über Faserland von Christian Kracht, und sie lasen die Anfangspassage vor und betonten das Bier, das dort getrunken, als Jever. Und das fand ich irgendwie auch ganz faszinierend. Also ich werde, glaube ich, immer darüber nachdenken, wenn ich dieses Buch hier lese, ob sie nicht vielleicht doch Oma Jever heißt.
Bis nächste Woche.
Tschüss.